Das schon eine Weile her ist, dass ich das letzte Mal hier war. Kurz ein paar Worte zu mir für die, die mich nicht kennen. Ich komme aus Gelsenkirchen-Buer, bin 71 Jahre alt, verheiratet, 3 Kinder, 5 Enkelkinder. Als ich das letzte Mal hier war, hatten wir nur 4. Das Jüngste ist jetzt 6 Wochen alt. Leider sind unsere Enkelkinder ja fast weltweit verstreut. Vor Frankfurt, Berlin und Taipeh in Taiwan. Das ist der Jüngste, den kennen wir noch nicht, aber Ende diesen Monats werden wir ihn besuchen und dann auch unser jüngstes Enkelkind mal knuddeln können. Machen Großeltern sehr gerne. Zur Predigt heute. Der Predigttext, den ich für heute ausgewählt habe, steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, die Verse 5 bis 11. Das setzt ein wenig abrupt ein, deshalb kurz der Hinweis, was vorher geschah. Zuvor werden die Ältesten aufgefordert, ihren Dienst verantwortungsbewusst und von Herzen auszuüben, nicht um andere zu beherrschen, sondern als Vorbilder. Und dann geht es so weiter. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Entsprechend bitte ich die Jüngeren unter euch, und hier ist weniger die Altersangabe gemeint, sondern im Gegenüber zu den Ältesten aller anderen in der Gemeinde, ordnet euch den Ältesten unter. Und für alle gilt, geht zuvorkommend miteinander um. Kleidet euch in Bescheidenheit. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen. Aber wer gering von sich denkt, den Demütigen, den lässt er seine Gnade erfahren. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. Gottes starke Hand steht über diesem Text wie über unserem Leben. Und ein Dreifaches wird von ihr gesagt. Erstens, beugt euch unter diese Hand. Und zweitens, mit dieser Hand im Rücken seid besonnen und widersteht. Und zum Dritten, lasst euch in diese Hand fallen. Zum Ersten, beugt euch unter die mächtige Hand Gottes und werdet demütig. Gottes große Hand ist keine große himmlische Kuschelhand. Sie kann zuweilen sehr schwer auf uns liegen, und wir sollen uns darunter beugen. Wir singen es oft in einem Lied, ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen. Und hier ist nicht gemeint, dass wir den Kopf etwas senken. Und das ist keine so angenehme Vorstellung. Demütig sein, das ist ja auch nicht gerade populär. Der Begriff Demut hat es schwer. Er wurde in dieser modernen Übersetzung, die ich gewählt habe, auch vermieden. Zu sehr ist er ja auch missverstanden worden und man hat Menschen geknechtet unter dem Vorwand, sie Demut zu lehren. Aber auch echte Demut schien lange unter dem Bestreben, sich selbst zu verwirklichen, sich selbst zu behaupten, verschwunden, auch unter Christen. Mittlerweile hört man so ab und zu in Statements, dass jemand sagt, diese Aufgabe oder auch diese Verantwortung mache ihn oder auch sie demütig, was immer auch derjenige oder diejenige darunter versteht. Und ich möchte keine lange Definition abgeben, sondern ich möchte euch von Heinrich erzählen. Heinrich war ein Dieb. Vor Gericht sagte er kein Wort zu seiner Verteidigung. Wozu auch? Er wusste, dass er schuldig war und alle anderen wussten es auch. Im Berliner Gefängnis erhielt er eines Tages unerwarteten Besuch. König Friedrich der Große von Preußen besichtigte das Gefängnis und er fragte einen Mann nach dem anderen, warum sind Sie hier? Ich bin unschuldig, antwortete einer. Man hat den Falschen verurteilt. Ich kann gar nicht der Täter sein, ich war nämlich zur Zeit der Tat bei einem Freund, sagt ein anderer. Ein Mann nach dem anderen ging auf die Knie und beteuerte seine Unschuld und bat um Begnadigung. Dann kam der König zu Heinrich. Warum sind Sie hier? Fragte er ihn. Bewaffneter Raubüberfall, Eure Majestät. Sind Sie schuldig? Fragte der König. Ja, das bin ich, Eure Majestät. Ich habe meine Strafe verdient. Heinrich senkte die Augen, weil er sich für sein Verbrechen schämte. Herr Gefängnisdirektor, rief der König, rufen Sie schnell einen Wachmann herbei, der diesen Schurken hier entlässt. Ich dulde es nicht, dass dieser hier im Gefängnis bleibt und einen so schlechten Einfluss auf all die rechtschaffenen und unschuldigen Männer ausübt. Heinrich wurde aus dem Gefängnis entlassen, weil er sich in Gegenwart des Königs demütigte. Er gestand seine Schuld ein und wurde sie los. Und was der König für Heinrich tat, das möchte Gott für uns tun. Vergebung ist kein Recht, das wir einfordern können. Wir bekommen sie von Gott auch nicht, wenn wir nur laut genug unsere Unschuld beteuern. Gott möchte, dass wir unsere Schuld eingestehen und dass wir endlich damit aufhören, immer nur die anderen oder die Umstände verantwortlich zu machen. Gott möchte, dass wir zu unserer eigenen Verantwortung stehen. Sich unter Gottes mächtige Hand beugen, ist aber noch viel mehr als seine Schuld einzugestehen. Die Christen, an die dieser Petrusbrief gerichtet ist, erlebten Leidenszeiten. Vermutlich wurden sie hart von den Römern verfolgt. Die sahen das Christentum nämlich nicht mehr als jüdische Sekte an, denn damit wäre es eine erlaubte Religion gewesen, sondern sie stuften es als eine verbotene Religion ein. Wie sollten die Christen damit fertig werden? Paulus schreibt, sich unter Gottes mächtige Hand beugen, die letztlich über allem steht. Leiden, weil man Christ ist und sich da reinschicken. Das ist der Hintergrund dieses Textes. Und bei allen Leiden, die einen Christen treffen können, ist das wohl ein sehr schwieriges Kapitel. Und die Frage bleibt, warum? Warum hilft Gottes mächtige Hand mir nicht heraus? Wir hier in Deutschland leiden ja nicht so sehr, weil wir Christen sind. Dieses Leiden kommt uns durch die Menschen, die zum Beispiel aus dem Iran oder Afghanistan oder sonst woher zu uns geflüchtet sind, kommt uns dieses Leiden nahe. Doch wer hier so lebt, wie Christus es uns gelehrt hat, wird auch mit Widerstand rechnen können. Und das kann auch schmerzhaft sein. Natürlich erfahren wir auch ganz normale Leiden, wie sie jeden Menschen treffen kann. Wie oft kommt es vor, dass wir am Krankenbett bei leidenden Menschen darum beten, dass Gottes starke Hand eingreift und heilt? Ja, Gottes mächtige Hand rettet zuweilen wunderbar. Aber manchmal kann sie auch schwer auf einem Menschen liegen. Und sich darunter zu beugen und nicht an Gott irre zu werden, das kostet Kraft. Das fordert enorm heraus. Und es ist ganz und gar nichts Passives oder Schwaches. Wer sich beugt, wird aber auch zur rechten Zeit erfahren, dass Gott erhöhen wird. Er wird herausheben, hoch hinaus über alles Leid und alles Elend. Zum Zweiten, mit Gottes mächtiger Hand im Rücken seid besonnen und widersteht. Seid besonnen, seid wachsam. Christsein ist etwas für ausgeschlafene Leute. Leute mit wachem Verstand, die sich die Welt nicht vernebeln lassen, sondern die Dinge sehen, wie sie sind. Gott und sein Wort ernst nehmen, das bewahrt vor Illusionen. Und der Text sagt deutlich, rechnet mit Angriffen. Ihr lebt nicht auf der Insel der Seligen, nein, eher auf gefährlichem und gefährdetem Gebiet. Da streicht ein brüllender Löwe herum, der auf Beute aus ist. Ein brüllender Löwe als Bild für den Feind, den Teufel. Ist das für uns aufgeklärte Köpfe nicht eine Zumutung? Der Teufel ist oft so grotesk gemalt und geschildert worden, dass es schon irgendwie lächerlich und damit harmlos wurde. Doch der Teufel ist keine mythologische Gruselfigur, sondern eine überindividuelle Macht des Bösen. Noch viel schrecklicher, als man es überhaupt darstellen kann. Das Böse in der Welt ist nicht nur mein Böses und dein Böses. Das leider auch. Es ist immer auch ein Böses, das weit darüber hinausreicht. Die schrecklichen Verbrechen, die an Kindern in Lüchte verübt wurden, wie konnte das geschehen? Ist dieses Böse zu begreifen? Waren da nur Täter beteiligt? Wie viele haben weggesehen, nichts getan? Wie wurde dem Bösen der Boden bereitet? Durch verachtende Worte, Bilder und Filme, Gewaltdarstellungen und Verherrlichung, was die Seelen stumpf und das Böse banal macht. Allein wenn ich die Fernsehzeitung durchblättere, da frustet es mich manchmal. Blut, Tod und Gewalt als täglicher Kick auf allen Kanälen, zu allen Tageszeiten. Und manchmal frage ich mich, woher diese Lust am Tod und seiner detaillierten Darstellung und manchmal so grausigen Darstellung kommt. Manchmal denke ich, dann geht doch mal häufiger in Krankenhäuser oder Pflegeheime, da könnt ihr sehen und erleben, was Sterben wirklich heißt. Da bekommt man wieder Sehnsucht nach dem Leben. Böses wuchert an so vielen Stellen wie ein Krebsgeschwür und wir lassen es zu. Damit das Böse triumphiert, reicht es aus, dass gute Menschen einfach nichts tun. Das ist die Erkenntnis eines Mannes, der im Auftrag der UN den Völkermord in Ruanda juristisch aufgearbeitet hat. Das ist ein Satz, der uns wachrütteln sollte. Der Teufel, übersetzt müsste man eigentlich der Verleumder, der Durcheinanderbringer sagen, ist keine Gruselfigur, sondern ein furchtbarer Wille, der auf Verführung, verklagen und vernichten aus ist, der vor allem Misstrauen sät. Unsichtbar, raffiniert, nutzt er menschliche Schwächen aus. Er verstellt sich, ja, im Verstellen, da ist er ganz groß. Er kann sich unter einer edlen, frommen Maske verbergen. Er kann durchaus bibelfest sein, wie wir aus der Versuchungsgeschichte von Jesu wissen. Er tritt, wo es ihm angebracht erscheint, als Engel des Lichts auf. Da scheint etwas so schön, so wunderbar. Wie toll und verlockend war der Wohlstand für alle. Wie fortschrittsgläubig waren wir in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Heute gehen viele auf die Straße, weil sie fürchten, keine Zukunft mehr zu haben. Wie digitalisierungsgläubig sind wir heute. Und wer weiß, wofür junge Leute in 50 Jahren demonstrieren werden, wenn sie es dann noch dürfen und wenn die Erde sich dann noch dreht. Hinter verführerischen, attraktiven Lösungen können total destruktive Kräfte stehen. Nicht immer, aber manchmal ist das Gute der Feind des Besten. Und wir würden uns doch auch nicht so leicht verführen lassen, wenn die zerstörerischen Folgen so offensichtlich wären. Seid besonnen und wachsam und widerständig. Unter Gottes Hand sollen wir uns beugen. Aber dem Bösen und seinen Machenschaften haben wir Widerstand zu leisten. Ja, und das ist auch anstrengend. Christsein bedeutet eben auch kämpfen. Als Christ zu leben, kann ich nicht wie einem Hobby nachgehen. So wie ich mit Muße meine Blumen gieße oder meine Briefmarken sortiere. Gott zu lieben und ihm zu gehorchen, Glauben und Hoffnung durchzuhalten, das kostet Kraft. Auch die Kraft zum Nein. Nein zu den Gedanken, die mein Vertrauen untergraben. Nein zu verlockenden Angeboten, die kurzfristiges Wohlbefinden versprechen und langfristig kaputt machen. Und das ist ja auch im privaten Bereich so. Der verlockende Seitensprung, knisterndes Abenteuer und am Ende ist eine Familie kaputt. Wir sollten nicht überrascht sein, wenn unser Glaube Widerstand erfährt. Aber wir sollten unseren Widerstand an der richtigen Stelle einsetzen. Nicht gegeneinander kämpfen, sondern gegen den Feind, der hinter dem steht, was Menschen entzweit und das Leben kaputt macht. Lassen wir uns also nicht in den Teufelskreis von Enttäuschungen, Bitterkeit oder auch Resignation ziehen, denn dann gehen wir dem Durcheinanderbringer auf den Leim. Das Böse macht trotzig und verbissen. Es redet uns ein, alles bisher in Gott gesetzte Vertrauen sei Illusion. Und Gott, wenn es ihn denn überhaupt gibt, hat uns fallen gelassen. Ich denke, wir kennen solche Situationen mit solchen oder ganz ähnlichen Gedanken. Und es sind alles Situationen, die laut Bibel zu unserem Glauben dazugehören, mit denen wir rechnen müssen, um ihnen dann im Vertrauen auf Gott zu widerstehen. Die Bibel erklärt uns den Ursprung des Bösen nicht. Wenn es um den Teufel geht, befriedigt sie weder unsere Neugier noch unsere Logik. Aber die Bibel spricht vom Teufel als von einer Wirklichkeit und davon, dass der Sohn Gottes gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören, heißt es in 1. Johannes 3, Vers 8. Insofern ist längst ausgemacht, dass Christus der Sieger ist. Und dass auch das gehört dazu, besonnen und wachsam zu sein, zu wissen, den Kampf können wir selbst niemals erfolgreich ausführen. Er ist ja schon gekämpft. Am Kreuz hat Jesus Hölle, Tod und Teufel besiegt. Und im Glauben an Christus stellen wir uns auf die Seite des Siegers und müssen deshalb auch keine Angst vor dem brüllenden Löwen haben. Besonnen und wach werden wir ihn nicht unterschätzen und doch ganz und gar unseren Blick auf Christus richten. Und zum Dritten, lasst euch in Gottes mächtige Hand fallen und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Ist sorglos sein nicht ein wenig leichtsinnig und unverantwortlich? Das lässt man vielleicht noch jungen Leuten durchgehen, aber Erwachsenen? Doch gestandene Menschen sollen diese Sorgen loswerden, auf Gott werfen. Und sie sollen nicht so tun, als gäbe es keine Sorgen. Aber die Sorge an der richtigen Stelle loswerden. Es geht hier nicht um das Vorsorgen, das auch angebracht und nötig ist, sondern es geht um die Haltung, die meint, auf Gott wäre kein Verlass. Dann muss man natürlich als einer, der von Gott verlassen ist, die Rolle Gottes selber übernehmen. Und das ist eine Haltung, die hoffnungslos in die Zukunft schaut und zugleich versucht, selber alles hinzubekommen. Genau übersetzt heißt es, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr eure Sorge auf ihn werft. Ich übe mich ein in Demut, wenn ich Gott meine Sorgen anvertraue. Ich verzichte darauf, alles selbst unter Kontrolle zu haben. Dagegen wird meine Eitelkeit und mein Stolz sich wehren. Wenn wir noch einmal auf die Situation der Christen damals schauen, dann bekommt diese Sorge sicherlich noch ein anderes Gesicht. Werde ich meinem Glauben treu bleiben? Werde ich durchhalten? Was wird, wenn ich als Christ meine Zukunftschancen verliere? Werde ich noch an Jesus glauben, wenn ich Menschen verliere, die ich lieb habe? Wie soll ich bei all dem fest im Glauben bleiben? Wird das Vertrauen mir nicht abhanden kommen? Jeder, der in einem tiefen Loch steckt oder in einer dramatischen Situation, kennt doch solche Sorgen. Und dann kommt die Frage, warum hilft Gottes mächtige Hand mir da nicht heraus? Warum lastet sie so schwer auf mir? Warum mutet Gott mir so viel zu? Und genau diese Sorgen sollen wir Gott hinwerfen. Er ist nämlich besorgt um uns. Wörtlich heißt es, denn ihm liegt an euch. Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erden, liegt an dir. Das entlastet, das eröffnet Zukunft. So können wir sorglos leben, ohne leichtsinnig zu sein. So können wir in einem Akt der Demut unsere Sorge Gott überlassen. Für das, was die Zukunft bringen wird und auch, ob unser Glaube bestehen wird. Denn wir dürfen wissen, Gott liegt an uns. Er schätzt uns sehr. Wir sind kostbar für ihn. Er gibt keinen auf. In seine Hand können wir uns fallen lassen und seine Hand hält uns. Sie stärkt unseren Glauben, verleiht uns Kraft und stellt uns auf festen Boden. Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Ihm gehört alle Macht für immer und ewig. Amen.